Universität Leipzig im Sturm der Revolution. Eine ganz besondere Universitätsgeschichte. Hallo und herzlich willkommen zur vierten und letzten Ausgabe dieser Podcast-Mini-Reihe Die Universität Leipzig im Sturm der Revolution. Mein Name ist Claudius Niesen und bei mir am Mikrofon ist
Annegret Richter.
Wie in den drei vorangegangenen Ausgaben haben wir auch heute einen Gesprächsgast, und zwar
heute ist zu Gast Professor Dr. Cornelius Weiß. Das war der erste demokratisch gewählte Rektor nach der Wende von 1991 bis 1997, hatte er dieses Amt inne und hat in dieser Zeit natürlich die Universität Leipzig aktiv sehr intensiv mitgestaltet.
Neben Cornelius Weiß haben wir in den letzten drei Ausgaben unter anderem mit Dr. Peter Gutjahr-Löser, dem früheren Kanzler der Universität Leipzig, gesprochen und mit den beiden Alumnae Dr. Editha Marquardt und Professor Dr. Per Pasternak. Auch in den drei vorangegangenen Folgen haben wir immer wieder schon über die großen Probleme gesprochen, die der Transformationsprozess und der damit einhergehende Personalwechsel mit sich gebracht haben. Wenn Cornelius Weiß diesen Prozess beschreiben muss, dann klingt das sehr schmerzvoll.
Wir mussten sämtliche Stellen neu ausschreiben. Wir kriegten das Korsett eines sehr schmalen Finanzplans und Stellenplans. Wir mussten also Leute mangels Bedarf entlassen. Es gab dazu die verschiedenen Kommissionen, die einerseits die moralische Eignung der Lehrstuhlinhaber, überhaupt aller Unileute, prüfte. Das war notwendig, sicherlich, Stichwort Stasi. Aber das führte natürlich schon dazu, dass wir einen Aderlass hatten von Leuten, die ihre Machtposition beispielsweise in der SED missbraucht hatten. Aber wie ich damals einer Zeitung sagte, wir hatten nicht genug Bösewichte, um den neuen Stellenplan überhaupt nur halbwegs nutzen zu können. Der reichte nicht für uns, nicht mal halbwegs. Ich musste damals in meiner Funktion als Rektor wirklich ein Laie, ein Dilettant. Ich hatte mich vorher niemals über Universitätsverwaltung kundig gemacht. Ich war quasi auf den Schild gehoben worden nach der Wende. Die Landesregierung verordnete uns eine Stellenkürzung um, sagen wir, 70%. Von ehemals 6.000, 7.000 Menschen im Hochschulbereich, die Medizin kam extra noch dazu, mussten wir 6.000 entlassen. Nur wegen der schmalen Finanzausstattung. Und das biss sich natürlich mit der moralisch-geistigen Erneuerung. Es ging ein Hauen und Stechen innerhalb des vorhandenen Personals los. Und dazu kam noch die übertriebene gesetzliche Festlegung im Hochschulerneuerungsgesetz von 90 oder 91, dass sämtliche Stellen ausgeschrieben werden mussten. Ja, da mussten sich auch die ordentlichen, guten, fachlich guten Leute um ihren eigenen Lehrstuhl neu bewerben, trafen auf eine Konkurrenz von 70, 80, manchmal 150 Bewerbern, diese ganzen Privatdozenten. Die Akademikerhalde wurde das genannt im Westen, bewarben sich natürlich, und die waren durchaus, die konnten sich besser verkaufen, besser anpreisen, hatten in Harvard möglicherweise promoviert oder in Oxford. Und wenn unsere Leute dann dagegen sprachen, dass sie in Leningrad, Petersburg oder Moskau oder in Sofia studiert hatten, dann kannten diese Bewerber und auch die Kommission diese Städte und deren Hochschulen kaum. Resultat: die Kolleginnen und Kollegen aus dem Westen kriegten Platz 1 und der bisherige Lehrstuhlinhaber: ist doch wunderbar, Herr Kollege, Platz 2 ist doch toll. Plus der zweite Platz, das ist wie bei der Olympiade, der bringt nichts. In der Zeitung stehen die Goldmedaillengewinner. Und so erfolgte ein Austausch wirklich der Hochschulmitarbeiterinnen und Mitarbeiter, insbesondere des Lehrpersonals, bis auf die Knochen.
Aus unseren vorangegangenen Gesprächen und auch aus den Aussagen von Cornelius Weiß habe ich das Gefühl herauszuhören, dass dieser Prozess, so ungerecht wie er war, Annegret, nicht wirklich aufgearbeitet worden ist, auch jetzt 30 Jahre nach der Wiedervereinigung noch nicht. Und das, glaube ich, ist auch ein Stück weit der Grund dafür, dass sowohl Cornelius Weiß als auch Peter Gutjahr-Löser hier an der einen oder anderen Stelle, finde ich, wahrscheinlich durchaus zu Recht verbittert klingen, oder?
Das kann ich mir durchaus vorstellen und ich glaube auch, dass die Uni Leipzig da nicht die einzige ostdeutsche Universität ist, an der diese Zeit nicht wirklich so aufgearbeitet wurde, dass es allen Genüge tut. Und sicherlich sind auch Ungerechtigkeiten passiert, die aus heutiger Sicht nicht gerechtfertigt waren. Es gab sicherlich auch Bystander-Opfer, wie man das so nennt, in diesen ganzen Umwandlungsprozessen. Und allein schon, dass eben Institute geopfert wurden, finde ich, ist aus heutiger Sicht teilweise sehr tragisch gewesen. Und dementsprechend, denke ich, beschreiben Sie hier durchaus wichtige Positionen, die es nochmal aufzugreifen gilt.
Bei aller grundsätzlichen Kritik am großen Ganzen des Transformationsprozesses wollten wir dann aber auch von Cornelius Weiß wissen, ob er nicht im Kleinen, in den Details, in denen er als Rektor an der Universität Leipzig wirken konnte, auch viel Veränderungspotenzial zum Positiven gesehen hat.
Wir wollten einerseits bestimmte Dinge, die es im Westen nicht gab, retten. Zum Beispiel waren die Hochschulen in der DDR, hatten als dritte Aufgabe neben Forschung und Lehre auch die akademische Weiterbildung von Leuten in der Industrie. Wir hatten spezielle Kurse, Weiterbildungskurse, zu denen also Wissenschaftler aus der Industrie, das waren ja alles volkseigene Betriebe, VEBs, freigestellt wurden für ein halbes Jahr, um bei uns moderne Methoden, etwa der Spektroskopie oder in meinem Fall der theoretischen Chemie zu erlernen, wurde abgeschafft, gehört nicht an die Hochschulen.
Später hat man sowas dann lebenslanges Lernen genannt, ne?
Ja, wieder eingeführt. Wir wollten retten, eigentlich nur eine Kleinigkeit, quasi technisch. Es gab bei uns ein System der sogenannten Seminargruppen. Die Studierenden studierten gemeinsam in Gruppen von 12 bis 20 Leuten und wurden direkt von einem Hochschulangestellten, meistens einem Assistenten, betreut. Durch bürokratische Hürden, durch familiären Zoff, Krankheiten. Allerdings mit dem Pferdefuß, dass sie auch politisch in diesen Gruppen besser überwacht wurden. Also politisch-ideologische Arbeit, Brigadetagebuch und so ein Käse, wurden aber komplett abgeschafft. Es wurden aber auch Wissenschaftsdisziplinen quasi per Ordre dem Mufti einfach geschlossen. Das lag daran, dass der Wissenschaftsrat der Bundesrepublik Deutschland alle Institute, wie er so sagte, evaluierte. Ich gehörte später selbst in drei verschiedene solche Kommissionen, ein paar Jahre später, da war ich schon nicht mehr Rektor. Und ich weiß, wie diese Kommissionen arbeiten. Die fordern zunächst massenhaft schriftliche Unterlagen, Pläne, Ergebnisse. Ich weiß nicht, was noch, aber mehr Zukunft als Vergangenheit. Also man kann viel versprechen. Dann kommen sie für einen Tag an die Hochschule, sprechen mit einzelnen Leuten, trinken Käffchen, essen Kekschen und dann fahren sie wieder ab und dann sprechen sie ihr Urteil. Und dieser Wissenschaftsrat, der Chef damals, hatte wörtlich gesagt, Ostdeutschland ist eine Wissenschaftswüste. Dieses Verdikt, das hing uns an. Das wurde geglaubt von unseren Besuchern. Und die hatten auch nicht genügend Zeit oder Lust oder Kraft, sich mal auch noch da rein zu vertiefen, warum irgendein Institut irgendetwas macht. Ich nehme mal das Beispiel der Agrarwissenschaften in Leipzig. Wir hatten eine hochmotivierte, gut funktionierende Fakultät für Landwirtschaftswissenschaften. Der Wissenschaftsrat kam und sagte, Land-Agrarwissenschaft ist nahe bei in Halle, was können die machen? Ihre Leute können sich in Halle bewerben, die haben auch bloß eingenommen. Agrarwissenschaft ist auch quasi ein erschöpftes Gebiet. Ich habe damals mit denen geackert und habe gesagt, wir sind hier zu großen Teilen Bergbau-Folgelandschaft. Bei uns ist das Unterste nach oben gekehrt. Wir haben Kies, unfruchtbar, mit Eisen und mit Schwefelsäure. Wir brauchen dringend Agrarwissenschaften, die sich mit diesen Problemen beschäftigen. Das sind riesige Areale. Nein, das können die in Halle. Dann hatten wir noch einen Diamanten, das Institut für tropische Landwirtschaft. Weltweit bekannt in der dritten Welt. Manioc-Erntemaschinen wurden dort konstruiert. Pflanzen, die tropisches oder subtropisches Klima aushalten. Beste Beziehungen nach Nicaragua, Kuba, nach Afrika, in alle möglichen Länder. Nein, das ist ganz und gar überflüssig. Tja, und das ist mehrfach passiert.
Das, was Cornelius Weiß beschreibt, dass Institute und Einrichtungen im Osten abgewickelt und im Westen neu aufgemacht, neu eröffnet wurden, da sind wir nochmal an dem Punkt, Annegret, glaube ich, was eine Aufarbeitung dieses ganzen Prozesses anbelangt und die gefühlte oder auch die echte Ungerechtigkeit, die darin liegt. Ich glaube aber immer noch weniger, dass das ein gezielter Prozess war, um etwas zu zerstören, sondern eher ein Prozess, ja, so wie Cornelius Weiß es ja auch sagt, der vollkommen unnötig war in seiner Ungerechtigkeit, weil man einfach nicht gründlich genug darüber nachgedacht hat, oder?
Na, ich denke, dass es auch darum ging, dass erstmal alles kaputt gemacht wurde, was den Stempel DDR trug. Und das war ja nicht nur im Hochschulbereich, das war ja auch in anderen Bereichen der Fall, wo im Nachgang dann einige Jahre später gesehen wurde, das gab es zu DDR-Zeiten schon und das hatte sich bewährt. Und wir haben es einfach in diesem Transformationsprozess mit abgeschafft, weil wir alles dem Erdboden gleich gemacht haben, was ostdeutsch war. Und ich glaube, da sind gerade im Hochschulbereich sehr wichtige institutionelle Einrichtungen auch mit abgewickelt worden.
Das Schöne ist aber auch, dass sich Cornelius Weiß an Kleinigkeiten oder an sehr persönliche Dinge erinnert, die ihm positiv im Gedächtnis geblieben sind. Annegret, erinnerst du dich noch an den Paternoster im alten Hauptgebäude?
Also ich bin wirklich froh, dass ich diesen Paternoster miterleben konnte. Es gibt ja nicht mehr so viele in Deutschland. Und ich glaube, zu meiner Erfahrung als Studentin der Universität gehörte es dazu, sich zu trauen, in diesem Paternoster im Gebäude zu fahren und auch rechtzeitig auszusteigen. Also es war wirklich, musste man lernen. Das war nicht so ohne weiteres. Ich weiß nicht, kennst du den noch? Hast du den noch erlebt?
Ich bin auch mit dem Paternoster gefahren und ich muss auch sagen, das ist etwas, was ich jetzt an diesem nicht wirklich schönen Gebäude, was dort damals stand, wirklich vermisse im neuen Gebäude. Ich finde, ein neuer Paternoster, der hätte der Uni gut gestanden, aber ich gehe jetzt meistens ins Rathaus, da gibt es nämlich auch noch einen. Das heißt, man kann auch wenn man eigentlich nicht damit fahren darf, steht immer dran, Besucher dürfen nicht, aber ich fahre trotzdem und ich habe das auch immer sehr genossen und Cornelius Weiß anscheinend auch und ich möchte auch eigentlich gerne mal meine Kinder mitnehmen, das hat er nämlich auch getan.
Das war das Beste, eins ja eigentlich. Mit meinen Kindern oben rum oder unten auch rum. Vorher erzählt die, da klappen die alle um, dass wir dann auf dem Kopf stehen, damit die ein bisschen Angst haben. Naja, ich habe dort drinnen gesessen, im fünften Stock. Nicht gerade begeistert, heiß, drückend. Da vorne hing aber dran der sogenannte Spekulatius. Ein Bronzerelief, mehrere Tonnen schwer, viel zu schwer übrigens für das Gebäude, wie sich zeigte. Das sollte, nachdem ein amerikanischer Geschäftsmann 1 Million geboten hatte, Dollar, kriegte ich Druck, das zu verkaufen und die Million in die Wissenschaft zu stecken. Ja, da sagte ich mir, aber während den Anfängen, wir können ja keine Bilderstürmerei machen. Es ging auch um das Gemälde von Tübke im ersten Stock, Arbeiterklasse und Intelligenz, weltweit bekannt. Gibt es Bücher drüber, gab es schon vor 89. Ja, und da kriegte ich dann halt Briefe, in denen angekündigt wurde, wenn das schwarze Relief nicht innerhalb von 4 Wochen weg ist, wird es von uns gesprengt. Und ähnliches Theater. Ich musste auch natürlich Leute in Schutz nehmen, die von den eigenen verunglimpft wurden, mit dem Ziel, sie abzusägen, wie man so schön sagt. Beispielsweise hatte ich einen Fall an der Universität, prototypisch. Dem Mann, in diesem Fall ein Mann, wurde vorgeworfen, wäre ungenügend qualifiziert, weil er nämlich in Leningrad promoviert und sich habilitiert hatte. Ja, das wurde behauptet und in der Landesregierung sogar geglaubt. Da konnte ich nur dadurch richtig Gegendruck machen, indem ich behauptete, da ich auch in Russland zur Schule gegangen bin und dort auch die ersten 3 Jahre studiert habe, bin ich auch nicht qualifiziert. Und ich würde zurücktreten als Rektor, aber mit Musik. Ja, da sind die eingeknickt. Da musste ich mich aber drum kümmern.
Ich finde es spannend, dass jetzt, wenn wir mal rekapitulieren in den Gesprächen, sowohl mit den ehemaligen Studierenden als auch mit den Mitarbeitern, mit Dr. Gutjahr-Löser und Professor Dr. Weiß, dass es schon einen Unterschied gibt, auch im Gespräch mit dir, Annegret, dass ich das Gefühl habe, dass die Studierenden eher sozusagen das Positive, eher diesen Aufbruch, diese Möglichkeiten zur Veränderung beschreiben. Und Gutjahr-Löser und auch Cornelius Weiß doch ein bisschen mehr die Probleme erinnern, die Konflikte und vieles ja durchaus ein Stück weit negativ sehen.
Ich glaube schon, dass das tatsächlich so die Sichtweise ist, die geblieben ist, einfach weil als Studentin und oder die Studierenden einfach eine viel freiere Möglichkeit hatten. Also im Prinzip war ja alles möglich zu dieser Zeit. Also man hatte ja die Chance, in der Universität Leipzig zu studieren, verschiedene Dinge auszuprobieren. Es war einfach auch eine Aufbruchszeit und all diese ganzen Probleme, von denen Dr. Gutjahr-Löser und Professor Dr. Cornelius Weiß sprechen, haben die Studierenden ja gar nicht mitbekommen, sondern die wurden ja auf anderen Ebenen geführt. Und natürlich war es problematisch, wenn Institute geschlossen wurden, aber da gab es auch wieder was zu kämpfen. Das war dann trotzdem eine aktionistische Stimmung für Studierende, weil es eine Sache gab, die Herzblut erfordert hat. Also ich glaube, das hat natürlich auch was mit der stürmischen Jugend zu tun, die natürlich auch da eine Rolle spielt, aber ich glaube tatsächlich, die 90er Jahre an der Universität Leipzig waren eine sehr euphorische Zeit für Studierende und wahrscheinlich eben für die Mitarbeiter der Leitungsfunktion der Universität Leipzig tatsächlich eine sehr konfliktbesetzte Zeit, weil sie eben die ostdeutsche, also die DDR-Vergangenheit und die neue Realität des gemeinsamen Deutschlands in irgendeiner Art und Weise auch zusammenführen mussten.
Und deshalb wollten wir von Professor Dr. Cornelius Weiß wissen, ob sich denn aus seiner Sicht heute, wo er ja weiß, was alles nicht funktioniert hat, was er alles nicht erreicht hat, was sich nicht durchsetzen ließ und wo er auch wirklich Enttäuschungen erfahren und erleben musste, ob sich sein Engagement und der Transformationsprozess als solcher dennoch gelohnt haben.
Ja, es hat sich gelohnt. Und ich hoffe, dass die Universität diesen Weg zwischen den Verlockungen der Drittmittel und andererseits dem Ruf der reinen Wissenschaft weiter folgt, dass da auch eine Mehrheit dabei bleibt, dass der Leute, die deswegen Wissenschaft betreiben, weil sie ganz simpel neugierig sind. Was ist hinterm Berg? Und dann stehen sie auf dem fraglichen Berg und sehen, dahinter kommt noch einer. und die nicht so sehr interessiert. Gehalt, lebenslanger Arbeitsplatz, sondern die vor allem das Wissen wollen, diesen menschlichen Urtrieb folgen. Dafür auch mal ein Risiko in Kauf nehmen, wie es seinerzeit Giordano Bruno oder wie sie alle hießen, Kepler. Im Mittelalter wurde man ja noch verbrannt, heutzutage ist es nicht mehr ganz so gefährlich. Also man kann schon geschwiegen werden und missgünstig, aber oder kriegt eine miesere Stelle. Aber dass die ihre Zivilcourage behalten.
Professor Dr. Cornelius Weiß, der erste demokratisch gewählte Rektor der Universität Leipzig. Und damit sind wir am Ende unserer vierteiligen Podcast-Reihe angelangt. Die Universität Leipzig im Sturm der Revolution. Gemeinsam mit unseren vier Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern haben wir auf die Geschichte der Universität Leipzig in diesen 30 Jahren deutsche Einheit zurückgeblickt. Auch für uns als Moderatoren war es spannend zu hören, wie unterschiedlich die Erinnerungen und Erfahrungen an diese bewegende Zeit an der Universität Leipzig für unsere Zeitzeuginnen und Zeitzeugen waren. Mit Dr. Editha Marquardt haben wir uns an eine sehr, sehr spannende Studienzeit erinnern dürfen. Professor Dr. Per Pasternak hat auch als Hochschulprofessor nochmal die gesamte Geschichte dieser Transformationsprozesse eingeordnet und darüber auch hier und da über die Universität Leipzig im Besonderen hinausgeblickt. Aber auch er hat eigene Erinnerungen aus seiner bewegten Studentenzeit einfließen lassen, denn er war ja nicht zuletzt in dieser Zeit auch Studierendensprecher der Universität Leipzig. Und mit Dr. Peter Gutjahr-Löser haben wir einen begnadeten Erzähler mit dabei gehabt, der sehr, sehr spannend auch über solche Kuriosa wie die früheren Universitätsdörfer berichten konnte. Und was Professor Dr. Cornelius Weiß anbelangt, egal mit wem man spricht, egal ob diese Menschen ihm nahestehen oder ihn vielleicht auch kritisiert haben, alle zollen diesem Mann hohen Respekt vor der Umsetzung der Aufgabe, die ihn da damals erwartet hat. Und in diesem Sinne ist er der Hochschuldiplomat. Und uns bleibt nur noch, uns fürs Zuhören zu bedanken. Am Mikrofon verabschieden sich
Annegret Richter
und Claudius Niesen. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Universität Leipzig im Sturm der Revolution. Eine ganz besondere Universitätsgeschichte. Dieser Podcast wurde gefördert mit Mitteln der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur.